Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Irrelevance. Mit mir, Mandy, und
mit mir, Robin.
Guten Tag.
Guten Tag.
Wie geht's? Guck mal, ich habe schnell vorgefragt.
Mir geht es gut, und wie geht es dir?
Mir geht's auch gut. Ich bin ein bisschen müde, aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut. Heute ist ein schöner Samstag.
Aber ein sonniger Tag.
Ein sonniger Tag ist gar nicht mein Ding.
Wusstest du, dass man auch Samstage Sonnabende nennt?
Das habe ich gelesen. Tatsächlich hier in Berlin auch, ne?
Ja.
Weil, das finde ich ja absurd.
Und weißt du, wo wir es auch noch gelesen haben?
Wo?
Das könnt ihr nämlich auch hören in unserem Radio Ravenclaw Podcast, wo das nämlich auch, ich glaube, im ersten Buch relativ am Anfang erwähnt wird.
Mm, okay.
Da meinte er dann auch, Sonnenabend. Es war ein sonniger Sonnenabend. Und mir so, was ist denn Sonnenabend, hallo? J.K. Rowling smoking crack. aber nee, das ist tatsächlich ein Begriff, den man so sagt.
Hm.
Und ja, es ist auch ganz verrückt, denn seitdem ich in Berlin wohne, ist es zum allerersten Mal, dass wir gemeinsam in einem Raum aufnehmen wieder.
Ja, wir sitzen zwar sehr weit auseinander, was ein bisschen weird ist, weil bis halt
Sicherheitsabstand,
1,50. Ganz genau, weil es technisch gerade noch so ein bisschen, wir improvisieren ja gerade noch.
Ja.
Aber ist schön, dich wieder in einem Raum zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht das zur Erklärung, sollte es sich ein bisschen anders anhören als sonst. Aber wir haben ja immer unsere Magie der Postproduktion, um das ein bisschen wieder auszubügeln.
Ja.
Was ist so die Woche passiert oder die letzten zwei Wochen?
Darauf
war ich nicht vorbereitet.
Ja, gar nicht so viel. Also ich meine, wer die Nachrichten schaut, weiß ja auch, oder dem ist bewusst, dass Berlin jetzt gerade kein geiler Ort to
Land
be
unter.
Ist. Corona-bedingt. Und deswegen ist es mehr oder weniger so ein bisschen Reduzieren von Kontakten, viel zu Hause sein, Homeoffice machen.
Ja.
Ich habe mich aber sehr gut in meinen Job eingelebt. Ich fühle mich sehr wohl da, komme gut mit den KollegInnen klar und so. Also ich fühle mich einfach sehr geborgen, sehr schön. Da gehe ich einfach, wache ich auf und denke mir, geil,
ja.
Gehe ich gern hin. Sonst ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Außer, dass jetzt das Wetter wieder schöner wird, aber das ist halt.
Es wird schön herbstlich.
Ja,
es
genau.
Fallen jetzt wieder die bunten Blätter vom Baum.
Das ja, ist meine Lieblingsjahreszeit.
Ja.
Deine auch?
Ja, schon. Wobei ich die Häufigkeit des Regens, ich mag nicht Regen, wenn ich rausgehen muss.
Ja.
Und bis jetzt, letzte Woche musste ich auch noch. Also ich habe jetzt auch mit meinem Job angefangen.
Ja, was gibt's denn bei dir Neues?
Genau. Es ist auf jeden Fall wieder ungewohnt, sich jetzt quasi wieder fulltime zu committen auf den Job. Also mit unseren vorigen Jobs war es ja dann doch eher so ein bisschen lighthearted, wo man sagt, okay, keine Ahnung, 20 Stunden die Woche, easy peasy Japanesey, wie man sagt. Und jetzt halt wieder full on 40 Stunden. Da steht man extrem früh auf, um einigermaßen zeitlich wieder zu Hause zu sein. Aber es macht Spaß. Also es ist noch sehr viel Lernen, sehr viel die Umgebung wahrnehmen. Und auch sich in die Thematik einarbeiten, aber es wird langsam. Also so die ersten Projekte laufen jetzt langsam an.
Mhm.
Und wir haben jetzt auch ab nächster Woche zum Zeitpunkt der Aufnahme auch Homeoffice. Das wird auch nochmal spannend. Denn ironischerweise hatte ich angemerkt, dass ich, als ich angefangen habe, oder ich habe ja eine Probearbeit gehabt bei dieser Firma, und meinte dann so, ja, das hat schon alles super funktioniert, aber ich hätte gern einen größeren Monitor, weil es klingt jetzt vielleicht ein bisschen dekadent, aber wenn man halt wirklich was schneidet auf Adobe, manchmal muss man die einzelnen Felder lächerlich groß ziehen, weil gerade mit mehreren Tonspuren, wenn man visuell im Vorschau-Monitor viel arbeitet, ich musste halt regelmäßig, wenn ich einen Ton reguliere, die Zeitleiste unten hochziehen, ganz weit hochziehen, damit ich die Peak-Dateien sehen kann, ohne dass ich dann 2 Zentimeter mit meinem Augapfel am Bildschirm hafte.
Auch geil.
Und hatte dann gedacht so, okay, merkst es mal an. Daraufhin haben die auch gesagt so, ey, was brauchst du denn sonst noch so? Und die wollen halt auch, dass ich Voice-Over mache und so weiter. Und dementsprechend haben die mir halt auch Mikrofon alles schon bestellt. Der Monitor ist halt noch in der Bestellschleife. Der kann gerade noch nicht geliefert werden, aber der kommt auch noch. Worauf will ich mit dem Ganzen eigentlich hinaus? Im Homeoffice habe ich momentan mittlerweile nur noch meinen Laptop.
Ja.
Das heißt, genau das Gegenteil. Ich habe dann, schneide dann quasi auf einem noch kleineren Monitor als sonst. Aber immerhin remote. Das heißt, mein PC macht dann gar nicht so die ganze Leistung, sondern es funktioniert mit Technologie voll krass über Internet.
Crazy.
Und,
ist wirklich crazy, wie ich finde, dass du von zu Hause aus auf deinen Arbeits-PC, der auf der Arbeit steht, zugreifen kannst, finde ich.
Vor allen Dingen, wir hatten auch immer wieder On-Off-Kollegen, die quasi, KollegInnen, die quasi auch dann Homeoffice gemacht haben, aus halt, wenn man sich mal nicht gefühlt hat, aber jetzt nicht direkt sich krank schreiben lassen will oder so. Und das hat auch dafür dann geführt, dass halt manche Plätze halt, also jeden Tag war eigentlich immer jemand anders quasi im Homeoffice und so weiter. Und ich stelle mir dann vor, wenn ich jetzt den Monitor eigentlich anmache, dann müsste ich ja eigentlich die Maus von dieser jeweiligen Person quasi über Remote Control sehen.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ja, eigentlich schon, ne, theoretisch.
Das ist wirklich verrückt. Und ich hätte fast, als ich dann am Freitag meinen Platz verlassen habe, einfach den Monitor angelassen, nur um jemanden quasi zu erschrecken, der vielleicht irgendwie ich weiß ja nicht, wer da noch im Büro rumspukt, wenn alle ins Homeoffice gehen. Aber einer wird da ja wahrscheinlich sein, um mal den Müll wegzubringen oder so.
Ich weiß es nicht.
Dann diese Person zu spooken, wenn er auf einmal sich ein Video von ganz alleine von Geisterhand schneidet oder so. Das wäre schon irgendwie ganz witzig. Ja. Vor allen Dingen, ich könnte ja dann sogar über das Voice-Tool, könnte ich ja sogar den Audioausgang so einstellen, dass dann über die Lautsprecher meine Stimme kommt.
Oh Gott, das wäre super creepy, stell dir mal vor.
Das ist mir jetzt gerade erst eingefallen. Wie geil ist das denn? Hammer.
Aber sonst, so insgesamt würdest du sagen, ist auf jeden Fall eine Umstellung, aber eine ganz gute Umstellung. Also weil du bist, da warst ja nicht so ganz zufrieden mit dem Studium und
ja, stimmt, stimmt. Also ich glaube schon, ich kann mich, also man noch fühlt es sich noch nicht so ganz an, als ob ich das jetzt so weitermache, weißt du? Aber das ist halt so, ich glaube, ich muss mich da einfach mehr reingewöhnen. Und ich meine, ich komme jetzt aus einer Phase von 4 Jahren Studium, das sich jetzt ja auch dem Ende neigt, aber noch nicht ganz. Also ich habe noch nicht meine Korrektur oder meine Note bekommen von meiner Bachelorarbeit, aber und jetzt von da aus ins Arbeitsleben zu wechseln, ist halt immer noch so ein bisschen, ist halt sehr komisch.
Ja, tut halt weh, ne, weil man so viel Freizeit, also was heißt Freizeit, glaube ich nicht unbedingt, wenn man ja schon so Hausarbeiten und so, das beansprucht schon viel Zeit, aber man konnte sich halt seine Zeit selber einteilen, mit einem Werkstudentenjob vielleicht noch. Und man hatte halt auch Zeit für Projekte und musste halt nicht an einem großen Projekt 40 Stunden lang.
Eben. Es ist halt wirklich so ein Ding, weil wenn jetzt zum Beispiel, hier habe ich halt jetzt quasi jeden Tag 8 Stunden immer auf der Arbeit zu sein und was zu machen. Wenn ich zu Hause, selbst zur Bachelorarbeitszeit oder als ich in der Bearbeitungszeit davon war, dann konnte ich mir immer noch einteilen, okay, jetzt arbeite ich 3 Stunden an der Bachelorarbeit, 3 Stunden mache ich Podcast und nochmal 3 Stunden koche ich vielleicht mal was oder gehe einkaufen. Und das jetzt einfach mal random mal eben nicht so zu machen, weil du erwartet bist, dass du von dieser Uhrzeit bist, also so ist es so ganz diktatorisch ist es jetzt nicht, aber dass du halt für eine gewisse Zeit auf der Arbeit bist, das ist halt einfach nur eine Umstellung und halt auch das damit umzugehen, dass es vielleicht, weil ich momentan halte mich sehr akribisch dran. Also ich versuche jetzt nicht zwischenzeitlich mal eben für eine Stunde mal irgendwie wegzugehen oder so, außerhalb der Pause natürlich. Da meinten auch Kollegen von mir, hey, wenn das halt noch komisch für dich ist, dann, also solange du auf deine Stunden kommst am Tagesende, kannst du ja auch freemäßig dich halt auch bewegen. Und das ist halt dann auch auf jeden Fall nett, die Option zu haben. Aber ich traue mich da noch nicht so ganz ran. Also alles eine Umgewöhnung.
Ja. Bei mir fängt tatsächlich nächste Woche, habe ich meine Ersti-Woche vom Master.
Wird krass gesoffen.
Ja, genau, nämlich nicht. Es sind halt natürlich alles Online-Veranstaltungen und eigentlich nur reine Informationsveranstaltungen. Also nicht wirklich viel mit Saufen und Leute kennenlernen, was halt super schade ist.
Über Zoom.
Ja.
Leute, habt den Schnaps dabei.
Ist halt echt schade, aber ich meine, der Situation bedingt ist es halt schon okay. Und dann darauf die Woche, also in 1,5 Wochen ungefähr, fängt die Uni dann an mit auch nur Online-Vorlesungen. Und ich habe ja jetzt quasi fast, oh Gott, also im Februar habe ich meine Bachelorarbeit im Januar habe ich meine Bachelorarbeit abgegeben und April hätte ich nach Neuseeland fliegen sollen. Also habe ich jetzt echt, und also als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, hatte ich schon keine Kurse mehr. Also ich würde mal sagen, ein gutes Jahr lang hatte ich jetzt keine Kurse.
Meinst du, du hast es noch in dir?
Ich habe auf jeden Fall Bock.
Ja.
Also das Jahr, klar, die Bachelorarbeit jetzt abgesehen, weil das war einfach sehr zeitintensiv und so, war halt schon so, dadurch die Ungewissheit, was jetzt auch passiert, was ich mache, war halt schon so, dass mir das gefehlt hat, in die Uni zu gehen oder zu lernen. Ich bin mal gespannt, wie lange sich das hält. Aber ich habe auf jeden Fall Bock.
Stimmt.
Ja, ich freue mich. Und auch nochmal neue Leute kennenzulernen und einfach nochmal ein bisschen Studentenleben mit Werkstudentenjob ist halt, mag ich gern. Ich studiere einfach sehr gerne.
Ja, ich in der Hoffnung natürlich, dass halt diese ganze Corona-Situation vielleicht, dass das nicht mehr so ganz festkettet auf Online-Kurse und Leute nur im Zoom-Meeting sehen und so weiter. Das ist halt auch, was jetzt so den Einstieg so ein bisschen schwierig macht, weil dadurch, dass halt auch Kollegen immer bei mir jetzt im Büro im Homeoffice waren, habe ich dann auch immer Hemmungen, dann mal einfach so eine Frage zu stellen, weil wenn ich über den Tisch entlang rufe, hey, wie war das eigentlich nochmal damit? Und dann sagt sie, ja, weißt du was da? Und wir haben halt diesen Chat, so ein Chat-Tool quasi, wo man halt eben mal eine Nachricht schreiben, aber selbst der Akt des Schreibens, du schreibst ja jetzt nicht wie eine WhatsApp oder so, sondern du schreibst es halt ausformuliert und guckst nach Kommasetzungen und habe ich jetzt hier wirklich ein Ausrufezeichen oder soll ich lieber, weiß nicht, einen
Punkt? Boah, das ist auch der größte Hassel, den ich in meinem Leben habe, ja, ob ich jetzt Ausrufezeichen oder Punkte mache. Ja. Weil ich finde, Ausrufezeichen hören sich freundlicher an, wie ein Punkt.
Kommt drauf an.
Als ein Punkt. Nee, ich finde halt, wenn ich sage, ja, vielen Dank und viele Grüße, dann mache ich ein Ausrufezeichen dahinter, weil ich nur denke, LG, haha.
Aber das ist halt zum Beispiel das Ding, ich bin auch ein großer Verfechter von Text-Smileys. Also so Doppelpunkt, Klammer zu.
Mhm.
Und das switche ich so ein bisschen herum mit quasi Klammer auf, beziehungsweise Quatsch, Doppelpunkt, Klammer zu. Und dann entweder mache ich halt das, vielen Dank und dann Smiley oder vielen Dank und Ausrufezeichen. Je nachdem, damit sich jetzt nicht so, damit die jetzt nicht den Eindruck haben, ich würde die ganze Zeit die mit Smileys zuballern.
Mm. Das glaube ich bei mir so, weil ich mache so viele Smileys, weil ich Angst habe, dass die Leute mich nicht mögen.
das ist irgendwie, das aber kommt immer mal auf den Kontext an. Also. Ja,
aber bei uns ist das, glaube ich, auch einfach so lockerer, so als würde man über WhatsApp schreiben.
Ja, das stimmt, ja.
Aber ja, wir haben uns ja heute jetzt nicht hier versammelt, um über Arbeit zu reden, weil das machen wir, glaube ich, schon genug. Und du hast eben schon auf das Wetter angespielt. Es ist sehr schön sonnig, leider. Und solide 15 Grad am 24. Oktober.
Weil das ist aber auch nice. Also,
ja, das also gefällt zumindest mir kann man
so ein bisschen. Ja, aber ich meine, wir sind in Berlin. Also das muss man auch mal sagen. Das ist schon, ich war jetzt mit Jason, den ich an dieser Stelle ganz gerne mal grüßen würde. Der war jetzt letzte Woche auch noch ein bisschen in the city. Und wir sind ein bisschen herumgelaufen, weil ich mich ein bisschen darum drücke, auch so Touri-Stuff einfach mal gemacht zu haben.
Mhm.
Ich glaube, ich habe das Original das erste Mal, wo ich dich hier besucht habe, haben wir das mal gemacht und waren dann am Brandenburger Tor beim Bundestag oder Bundestagsgebäude. Und seitdem halt nicht mehr. Und dann haben wir halt wirklich mal uns den Berliner Dom angeguckt und wir sind so ein bisschen durch die Parks gestrived. Lustigerweise warst du mit deiner Freundin, sondern mit einer Freundin unterwegs. Und ich habe bei Instagram gesehen, dass du einen leckeren Donut am Potsdamer Platz
schnabuliert hast.
Die gegönnt hast. Und lustigerweise waren wir genau dann am S-Bahnhof Potsdamer Platz und dann habe ich dir noch so geschrieben, wir haben uns eigentlich nicht abgesprochen, dass wir uns an dem Tag sehen wollen. Dann einfach so, lol, was? Dann schickt dir das Foto vom Potsdamer Platz in den S-Bahnhof und dann haben wir uns dann doch nochmal gesehen.
Ja.
Und sind auch noch abends schön in Treptower Park für ein kleines Gespräch gegangen, für ein bisschen Spaziergang, ein bisschen talken, ein bisschen schnacken und so weiter.
Ja.
Ja,
aber zurück zum Wetter. Worauf ich hinaus wollte, dass halt.
Zurück zum Wetter.
Das ist halt jetzt bald der beste Feiertag. Also es ist kein Feiertag.
Doch.
Aber ja, in meinem Herzen ist es ein Feiertag.
Ja.
Des Jahres kommt und es ist Halloween, ganz klar.
This is Halloween.
This is Halloween. Und Halloween, dadurch, Halloween. Dass, also sonst habe ich halt eigentlich immer eine Party geschmissen, wenn ich irgendwie die Möglichkeiten hatte. Aber dieses Jahr geht das natürlich nicht.
Mm.
Corona-bedingt. Und
was für ein Kostüm hättest du angezogen?
Oh, das ist schwierig.
Hast du eine Idee?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mir nicht wirklich Gedanken gemacht. Ja. Weil letztes Jahr wie heißt sie nochmal, von Stranger Things? Maya Hawke.
Ja, stimmt.
Also ich weiß nicht mehr, wie ihr Charakter heißt. Aber ich hatte dieses Ice Cream-Verkäufer-Outfit an. Und davor das Jahr war ich Uma Thurman aus Pulp Fiction.
Das war ein sehr gutes Kostüm.
Dankeschön. Hat auch sehr lange gedauert, mit dem Latex diese Wunde zu machen, mit der Spritze.
Der Fun Fact an dieser Stelle ist, zu dem Zeitpunkt hast du noch gar nicht Pulp Fiction geguckt, oder?
Doch.
Oder gerade geguckt.
Na, das ist schon
das
was
Das war schon,
her.
Ich weiß
also
noch,
in dem Jahr aber. In dem Jahr.
Ja, es
gesehen,
war nicht so lange her, wie man es hätte gedacht. So. Ja.
Ja, genau. Und dieses Jahr, weiß ich nicht, ich war halt sehr traurig, dass ich halt Halloween gar nicht feiern kann und mich gar nicht verkleiden kann. Und
kann ich schon machen,
aber keine Ahnung. Und aber wir haben eine coole Alternative gefunden, wie ich finde.
Ja.
Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir an Halloween oder den Tag davor, ich weiß nicht genau, in eine, die gibt es hier in Berlin noch, Videothek gehen und uns Horrorfilme ausleihen.
Yeah, genau.
Und dann einen Horrorfilm-Marathon machen.
Ja.
Und wir wollten jetzt heute einfach mal ein bisschen darüber reden, welche Filme wir denn für einen Halloween Horrorfilm-Marathon empfehlen können, welche wir nehmen würden. Und vielleicht bekommt ihr ja auch die Inspiration dann zu sagen, hey, vielleicht nicht unbedingt, wenn ihr eine Videothek in der Nähe habt, könnt ihr natürlich gerne auch in eine Videothek gehen oder auch auf Netflix oder Amazon Prime, einen Halloween-Abend zu machen. Weil
auf jeden Fall.
Wir dürfen diesen Feiertag nicht einfach verstreichen lassen.
Ja. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen, wenn jetzt schon im Supermarkt die Lebkuchenherzen überall sind und so. Man denkt so, ja, sie schmecken schon auch geil, aber Leute, vergiss ja nicht, was sehr, sehr wichtig ist. Und dementsprechend machen wir jetzt so ein bisschen Halloween-Action. Halloween. Wobei ich da auch direkt mal eingreifen wollen würde und sagen würde, dass wir nicht uns unbedingt auf Horrorfilme bestreiten, sondern auch Sachen, die, also bei unserem Filmeabend, den wir geplant haben zu Halloween, da werden wir exklusiv Horrorfilme gucken, weil du kriminell wenig Horrorfilme in deinem Leben gesehen hast.
Ja, ich bin ein kleiner Schisser.
Ja, und da freue ich mich auch schon drauf, das dir ein bisschen zu nehmen, ja, hoffentlich. Zu nehmen, oder, ich
glaub, oder mich danach
dir schlaflose Nächte ja, zu bereiten.
Ja. Aber was hast du denn, was würde denn quasi in deinen Kopf kommen, wenn du sagen würdest, okay, drei Filme für den Halloween-Abend?
Ohne Horrorfilme. Also ich würde
Also für den Halloween-Abend.
Ach, für unseren jetzt? Ja. Aber ich dachte, mein allgemein. Weil zum Beispiel ein Punkt, den ich einfach nur bringen wollte, und das vielleicht eine Honorable Mention, die jetzt nicht in unsere Liste kommt, wäre zum Beispiel Nightmare Before Christmas. Ein fantastischer Halloween-Film. Nicht unbedingt ein Horrorfilm, aber so richtig schön, um in the mood zu kommen. Mhm. Generell Tim Burton-Filme sind da sehr hoch angesehen. Auch Edward mit den Scherenhänden, nicht unbedingt ja, ein so krasser Horrorfilm, aber halt einfach unfassbar unterhaltsamer, unfassbar unterhaltsamer Halloween-Film einfach. Und solche Sachen halt.
Genau, wie Hokus Pokus, hast du den mal gesehen?
Da mit klingelt was, Hexen. Aber ich weiß es, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den gesehen habe, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber sonst auch, gut, man könnte argumentativ sagen, die Filme passen zu jeder Gelegenheit, aber Harry Potter, Hexen, aber Zauberer. Aber
finde ich tatsächlich eher Weihnachten.
Ja, das liegt aber an der Assoziation, dass man selbst als Weihnachtsfilm, also bei mir ist es zumindest so, ich habe die halt immer sehr gerne zu Weihnachten einfach geguckt. Aber wenn man sich die Thematik anguckt, so auf Besen reiten, Hexen, Zauberer, so Zauberer, Magie und gibt ja auch Monster quasi in den Filmen und die können halt schon.
Also, ja, ich glaube, ich würde es bei Weihnachten belassen, aber weil es auch eher Tradition ist.
Ja, das stimmt.
Halloween.
Aber wir müssen ja auch irgendwo unsere Lieblings-Franchises quasi verbuchen. Und ich glaube, wenn ich jetzt sagen müsste, ich müsste übers Jahr verteilt irgendwo Star Wars und Harry Potter unterbringen, würde ich Star Wars an Weihnachten gucken und dann Harry Potter an Halloween.
Mhm, okay.
Das wäre halt nur ein Monat dazwischen, deswegen ist das ganz in Ordnung. Okay.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich fände beides, glaube ich, ganz gut zu Weihnachten. Aber genau, du sagst ja schon, also Nightmare Before Christmas und Hokus Pokus sind auf jeden Fall Filme, die man vielleicht auch, wenn man schon Kinder hat,
also auf jeden Fall.
Da auf jeden Fall gerne mal schauen kann. Ja.
Genau wie, den ich auch gar nicht vor allzu langer Zeit geguckt habe, und zwar, mir fällt der Name leider nicht ein, aber auf Disney Plus den mexikanischen Todestags.
Coco,
ja. Alter, der ist ja richtig gut zu Halloween. Das fällt mir jetzt gerade erst ein.
Für Kinder speziell, ja, total.
Ja, und der ist halt auch, der ist halt zwar technisch gesehen Kinderfilm, aber trotzdem Pixar-mäßig. Ist das von Pixar? Ich glaube schon. Da hat er einfach diese Qualitäten, trotzdem auch für Erwachsene interessant zu sein. Und es ist ein unfassbar schöner Film. Sowohl visuell als auch von der Message her. Und generell, ich weiß nicht warum, aber so dieser mexikanische Todestag, hat er nicht irgendwas auch mit Halloween auch zu tun? So?
Ja, weil das ist quasi, das feiern die in Mexiko, ist das ja der Tag der Wiederaufstehung am 1. November dann.
Ja.
Wenn ich das richtig, oh Gott, nicht, dass ich mich jetzt vertue, aber ich meine, das wäre so.
Wenn ihr euch da ein bisschen besser auskennt, könnt ihr uns ja gerne schreiben oder so. Aber ich habe die Assoziation im Kopf halt auch gemacht. Und ich finde auch, das bietet Stoff für genügend ziemlich stylische Kostüme, ehrlich gesagt.
Ja, voll, total. Also ich finde, es ist immer ein bisschen, muss man aufpassen mit Cultural Appropriation. Ja. Weil für die ist es ja ein Feiertag mit Tag der Toten, also ja.
Aber es gibt ja auch quasi diese Ästhetik, hast du ja auch zum Beispiel bei, bei mexikanischen Wrestlern oder so mit diesen Masken. Und ich meine diesen Stil halt von diesen Artworks, und der ist sehr gut wieder gespiegelt, auch unfassbar farbenfroh in dem Film halt einfach. Und ich finde den unfassbar faszinierend. Ich versuche Spoiler zu vermeiden, deswegen, also guckt euch den wirklich an.
Guckt ihn euch an.
Ich glaube, wir sollten auch spoiler-free hier talken.
Auf jeden Fall. Und ich finde, also das sind auf jeden Fall Filme, die man so auch schauen kann, aber wir wollten uns jetzt speziell auf Horrorfilme.
Genau, für unseren Filmeabend.
Falls ihr also Horrorfilme affin seid, dann könnt ihr gerne jetzt zuhören und euch Notizen machen, eine kleine Liste schreiben. Wir können die Filme, die wir nennen, auch gerne nochmal unten in die Infobox oder in die Shownotes schreiben. Und genau. Also
und dann auf jeden Fall gerne, auch wenn ihr noch Filme habt, die ihr gerne an Halloween guckt oder zu Horror-Sachen. Ich habe ja gehört, dass Horrorfilme sind auch 1A Filme fürs erste Date. Hm. Von daher, was da funktioniert hat, was da nicht funktioniert hat, könnt ihr auch gerne in die Kommentare oder bei Twitter uns gerne mal dran teilnehmen lassen. Ja. Aber hast du denn schon direkt einen Film auf den Lauscher, oder soll ich mal anfangen?
Bevor ich, glaube ich, auch zu den Filmen kommen würde, würde ich erstmal, weil ich finde, die Definition von Horrorfilm ist, glaube ich, auch super subjektiv. Was ist denn für dich ein Horrorfilm?
Ein Horrorfilm ist ganz stumpf gesagt ein Film, der mich zum Schaudern bringt, von dem ich, wo Sachen passieren, vor denen ich Angst habe.
Okay.
Thriller ist für mich so eine leicht verschwommene Grenze zu dem Genre. Und als klassischer Horrorfilm würde ich tatsächlich auch die FSK-Freigabe ab 18 fast schon festlegen, weil ich weiß, das ist ein sehr heiß diskutiertes Thema in der Horrorfilm-Community, aber sowas wie Paranormal Activity, was so ein, oder diese Art von Filme, die ja nicht sehr schaugewaltig sind, aber natürlich unfassbar viel im Gehirn des Zuschauers anregen, was so super gruselig ist, fällt für mich irgendwo einfach raus, weil ich halt irgendwo denke, nee, irgendwie muss das schon irgendwo eine Art von Erwachsenenfilm sein, finde ich.
Also schon viel Blut, viel Gewalt.
Nein, nicht unbedingt viel Blut, aber halt einfach Explizites habe ich einfach ganz gerne. Und vielleicht scheint da auch so ein bisschen meine Affinität für diese gewisse 80er, 90er Jahre Horrorfilmzeit, wo unfassbar viel und unfassbar Geiles mit praktischen Effekten gemacht wurde. Wo ich mir auch noch denke, allein zum Beispiel Alien oder so, wenn das war halt nichts mit CG, das Ding wurde gebaut, das wurde mit Puppenspielern gemacht und dann ist halt auch jemanden aus dem Plastikbauch so ein kleines Alien-Baby rausgeplatzt. Und das sind halt so Sachen, wo ich dann denke, geil, Mann, das ist irgendwie, gehört das dazu, dieses haptische, dieses, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich das gerade sehe, boah, ist das eklig, so sowas halt. Und dementsprechend gehört das halt so ein bisschen für mich dazu. Hast du auch eine Definition?
Ja, bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich sehe es nämlich genau, also für mich sind Horrorfilme, die was mit meinem Kopf machen, die mir genug Spielraum geben, darüber nachzudenken und die Spannung erzeugen, dadurch, dass ich nicht weiß, was als nächstes passiert. Also sowas wie Saw oder so, was ja dann ab 18 ist, kann ich mir anschauen, gruselt mich aber nicht wirklich. Ja. Also klar, es gibt dann die Jumpscares oder so, finde ich dann halt gruselig. Und ich erschrecke mich auch super schnell. Und ich halte mir meistens die Ohren und die Augen zu, weil ich diese Jumpscares so furchtbar finde und mich halt so krass erschrecke. Aber so richtiger Horror ist für mich sowas wie Geisterbeschwörung, Exorzismus finde ich ganz schlimm. Dann, ja, so diese doppelte, also diese ja, Übernatürliches finde ich, glaube ich, ganz schlimm. Okay. Und aber auch Sachen wie, die eine unglaubliche Spannung durch die Geschichte erzählen oder auch schon expliziter werden, wo man sich dann halt auch denkt, wow, das haben die gerade nicht wirklich gezeigt. Ich komme gleich auch noch mal auf ein Beispiel. Aber ich glaube, das wird man auch einfach in unserer Filmauswahl dann
sehen. Ja, ich glaube auch.
Aber du kannst gerne mal anfangen, wenn du möchtest.
Okay, ich habe tatsächlich, mir ist gerade noch eins eingefallen als Honorable Mention, den ich vorher vorwegnehmen kann, der auch super, wenn dann irgendwann wieder Halloween-Partys auch erlaubt sind, super im Hintergrund zu schauen oder zu zeigen ist. Das hat man nämlich einmal bei einer Halloween-Party gemacht, wo einfach quasi Schwarz-Weiß-Filme in der Dauerschleife lief. Und da lief dann schön Frankensteins Monster und Nosferatu, Dracula. Und das ist halt
geil.
Ich habe mir dann auch teilweise wirklich, sie sind ja auch nicht so ultra lang. Und die kann man sich auch, glaube ich, weil sie rechtemäßig frei sind. Zumindest Frankensteins Monster ist rechtemäßig frei. Also, Leute, ihr könnt Geschichten über Frankensteins Monster schreiben mit den Figuren, mit allem. Und wir könnten nicht rechtlich dafür belangt werden, was genial ist. Aber
ihr könnt es auch gerne lesen, weil das Buch von Mary Shelley, glaube ich, ist. Sie heißt Autorin, ist auch sehr gut.
Habe ich schon lange nicht mehr gelesen, muss ich mal nochmal machen. Aber das sind halt einfach so Klassiker, die kann man sich auch gerne mal angucken, einfach nur ein tieferes Verständnis von, wo hat dieses Monster-Movie-Ding irgendwo angefangen. Und das finde ich halt fabelhaft. Aber mein erster Film, meine erste Auswahl, das wird jetzt alles, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, glaube ich, keinen Kreativitätspreis gewinnen. Aber ich persönlich.
Hat's denn auch ein Ranking bei dir? Nee, weil bei mir ist das auch durcheinander. Also
ich muss jetzt auch sagen,
Platz 1 ist jetzt nicht die Nummer 1 meiner absoluten Horrorfilme.
Genau.
Sondern was ich halt schauen würde.
Genau. Das ist halt auch das Ding. Wir haben jetzt halt auch jetzt nicht, also ich habe kein Papier oder so vor mir, wo ich eine Liste habe, sondern ich improvise das so ein bisschen. Aber einer der Horrorfilme oder einer der Horrorfilme, die mir eigentlich schon am ehesten noch im Kopf geblieben ist und der mich nachhaltig verstört hat, ist Audition von Takashi Miike, ein koreanischer Horrorfilm oder japanischer? Ich bin mir gerade unsicher. Ich meine, also, es ist ein bisschen wischiwaschi, aber ich habe auf jeden Fall die Takashi Miike Collection, die aus Visitor Q, Audition und noch einem dritten Film besteht, den mir jetzt gerade nicht einfällt.
Ist es auch das gleiche mit Oldboy?
Nee, Oldboy ist nochmal was anderes. Ah, okay. Oldboy ist nochmal, da ist auch ein Regisseur, hinter dem man kennen sollte, was jetzt so ultra peinlich ist, dass ja, ich den nicht kann.
Ja, und natürlich, Noelle hört sich diesen Podcast an und denkst nur so, oh Gott, Leute.
Ja, Banausen!
Ja, wirklich.
Ja, aber Audition auf jeden Fall. Ist ein bisschen schwierig zu gucken, weil du dir streckenweise den ersten Teil denkst du dir so, was zum Teufel ist das für ein Film? Da passiert ja gar nichts. Aber ich kann euch sagen, Leute, es lohnt sich. Es lohnt sich bis zum Ende hin.
Ich habe den noch nicht gesehen und ich habe eine Befürchtung, was mir an Halloween bevorsteht.
Du, die Idee ist ja tatsächlich, dass wir nicht aus unserer privaten Bibliothek was nehmen, sondern optimalerweise was nehmen, wovon wir vielleicht nur gehört haben, aber nur noch nicht gesehen haben und sowas. Und auch gerade deswegen auch Videotheken, geht ja auch mal ruhig in die Ab-18-Abteilung, weil da findet ihr auch teilweise Importe und so einen Shit, der halt jetzt nicht so dann drin ist. Aber das wäre meine erste Wahl. Audition auf jeden Fall. Finde ich einen sehr verstörenden Film, sehr explizit, aber auch unfassbar geil. Also so einfach so, du denkst ja am Anfang, also am Ende bist du voller Adrenalin, weil du dich so erschrocken hast, was da passiert ist. Nicht jumpscary, aber halt, wow. Die halten die Kamera drauf, das ist denen scheißegal. Also das kann ich mich wirklich zeigen. Also das ist Hammer.
Krass.
Was hast du denn da als erster Film?
Ich glaube, meine erste Empfehlung wäre ein relativer Klassiker, und zwar Der Exorzist. Finde ich halt einfach mega gruselig. Also in dem, natürlich ist er jetzt auch nicht mehr top-notch mit den Effekten und so. Aber ich finde, das macht auch gerade den Charme aus.
Ja.
Und ich habe, seitdem ich das gesehen habe, wirklich so Angst vor krabbelnden Menschen. Also wirklich. Vor allen Dingen dann noch, wenn die in der Brücke krabbeln.
Ja.
Kann ich mir nicht angucken. Ich weiß noch, dass Freunde von mir sich teilweise einen Gag daraus machen und so auf mich zukrabbeln und ich fange an zu weinen. Also ich habe dann schon angefangen zu weinen, als das Leute gemacht haben. Ja. Weil mich das so schockt. Und es ist dieses Exorzismus-Ding, ich weiß nicht, ob man da vielleicht auch so ein bisschen dran glauben muss. Also ich glaube jetzt nicht, dass der Teufel Körper besitzt und so. Aber ich finde halt einfach, wenn man sich auf den Film oder diese Art einlässt und sagt, okay, das kann passieren, dann ist es so gruselig, wirklich so heftig.
Fast schon, aber ich denke, glaube ich, bei Horrorfilmen und ich bin gespannt, ob das halt so bleiben wird bei den Auswahlen, die wir machen, dass ich habe, glaube ich, so ein bisschen die Grundannahme, das Schlimmste, was es auf der Welt gibt, ist der Mensch. Wo es bei dir mehr so das Schlimmste, was passiert, ist das Übernatürliche. Das ist sehr interessant.
Ich bin, glaube ich, ein Mensch, der sehr gerne die Kontrolle hat.
Ja.
Und diese Filme geben mir halt das Gefühl, dass es etwas gibt,
du kannst es nicht kontrollieren.
Das ich nicht kontrollieren kann. Und das ist dann, glaube ich, für mich auch das extrem Gruselige daran, dass ich nicht weiß, ob das stimmt, ob es das gibt oder was auch immer. Finde ich halt gruselig.
Ja, das stimmt schon. Das ist wahr. Das Problem bei Exorzist ist so ein bisschen, dass er halt so ein Klassiker ist. Mhm. Im Sinne von, dass er schon so oft auch verarscht wurde und auch von Halloween-Movie und so. Wie heißt er?
Halloween-Movie? Scary-Movie?
Scary-Movie, genau so heißt er. Und so Sachen. Und das ähnlich geht's da meinem zweiten Pick, wo ich sagen würde, der kommt eigentlich in jeder geilen Halloween-Party, muss der eigentlich irgendwo dazugehören in irgendeiner Art und Weise. Und das ist der Klassiker Scream.
Oh.
Doch.
Kenne ich halt leider auch nur aus Scary Movie.
Ja, aber das ist halt das Problem.
Scream 3 hier auf DVD.
Ich hab auch da die Scream Collection bei mir irgendwo verpackt in aber den Sachen.
Ist
aber
es Blu-ray. Richtig, dass es so super jumpscary ist eigentlich?
Eigentlich nicht. Eigentlich ist es lustigerweise, Scream ist so eine Dekonstruktion von den klassischen 80er-Jahren Horrorfilm quasi. Der Eröffnungsgag, den man, glaube ich, auch aus Scary Movie kennt, wo die zukünftigen Opfer quasi einen Horrorfilm gucken und sagen, ey Leute, was soll denn der Scheiß? Da musst du doch links hingehen. So, solche Sachen hat er nämlich auch drin und halt auch sehr prominent und ist es so ein bisschen ein Kommentar auf Horrorfilme, wie sie bis dato waren. Und ist aber auch unfassbar gruselig, auch da natürlich, wenn man sich drauf einlässt, ne? Wenn man diese langgezogene Scream-Maske, die ja auch jeder von jedem 1-Euro-Laden kennt, wenn man die so ein bisschen ausphasen kann als so ein popkulturelles Element, sondern tatsächlich wahrnimmt für das, was es ist, und für das ist schon super scary.
Aber ich finde, das kannst du auch, also nochmal um ein paar andere Filme, die, glaube ich, in die gleiche Kerbe schlagen, sind, wäre halt wahrscheinlich Nightmare on Elm Street. mit Freddy Krüger.
Ja, ja, stimmt. Und, die sind auch sehr gut.
Und hier Jason, also
ja, ja, Freitag der 13.
Freitag der 13., genau. Ich finde, die sind halt so popkulturell. Ja. Ne? Die siehst du auf jeder Halloween-Party-Kostüme.
Sollte man auch einfach sich nochmal angucken.
Genau, sind aber auch gute Filme. Und ich weiß noch, dass Nightmare on Elm Street, der neueste, in Anführungsstrichen neueste, der jetzt auch schon wieder ein paar Jahre ja. alt ist, ich habe mir in die Hose gemacht, ja. ne? Wirklich. Ja. Ich saß am Ende des Tages so, ja, gut, also schlafen kann ich ja. jetzt vermutlich nie wieder.
Ich muss auch sagen, Jackie, die Mörderpuppe, ist halt auch Jackie, so ein Ding.
Wow.
Jackie ist halt auch so, das ist so trashig, wo ich teilweise selbst meine Probleme habe, das ernst nehmen zu können. Aber ich habe auch, ehrlich gesagt, seitdem ich reflektierter Filme gucke, habe ich da auch nicht mehr noch mal einen Film von geguckt. Also müsste ich mal wirklich machen. Also ja. vielleicht ist das auch, vielleicht wird ja unser Halloween-Abend auch einfach so ein Klassiker nachholen noch mal.
Ja,
mal so ein bisschen noch mal gucken, so die ersten Freitag der 13. und so weiter. Fand ja auch gerade der, hat nicht sogar Freitag der 13. nicht vor kurzem noch so einen Reboot-mäßigen ja. Film gehabt, der auch nicht so schlecht war.
Real Weiß Talk. Ich nicht, warst du nicht im Kino an Halloween?
Stimmt, ja. Ja, ja, genau. Ich war im
das
Kino.
Das ist aber schon 2 Jahre her oder so.
Ich meine auch. Ich bin mir auch unsicher. Das ist so eine komische Erinnerung. Also, das ist halt das Problem. Er ist mir nicht sonderlich im Hinterkopf geblieben. Ist auch, glaube ich, so ein typischer Fall von wegen, die haben sie den halt aus Budgetgründen in einer 16er-Version, glaube ich, auch released. Und das merkst du dem halt leider irgendwie an. Der ist nicht so explizit. Aber es ist halt irgendwo, keine Ahnung, so ein bisschen wie Teil 7 von Star Wars. So halt eine nette Reminiszenz. Man kann so ein bisschen Nostalgie flashen und so, aber ist jetzt selbst nicht ein besonders guter Film. Aber ja, also auf jeden Fall die Klassiker natürlich. Also es ist ja irgendwie ein ungeschriebenes Gesetz, wenn man nicht weiß, wo man mit Horrorfilm anfangen möchte. Fangt da an. Fangt wirklich da an, wo es halt angefangen hat. Oder so diese popkulturelle Horrorgeschichte angefangen hat. Und auch wenn es ein bisschen cheesy wirkt, wenn so ein paar Blutsachen ganz eindeutig irgendwelche hautfarbenen Säcke sind, in die man, weiß nicht, Marmeladensirup reingemacht hat oder so, dann ist es aber auch irgendwo, also muss man es einfach mal gesehen haben, um ja, dann auch eben wertschätzen zu können.
Total, weil die ja auch halt irgendwie so ein bisschen geht. Das Genre auch ja. geschaffen haben.
Ja.
Naja, also zu meinem zweiten Pick wird es noch ein bisschen moderner.
Mhm.
Und das erkläre ich auch noch mal genauer, weil für mich ist, also der Film ist Midsommar.
Ja.
Und kein klassischer Horrorfilm, ihr werdet euch nicht erschrecken groß. Ja. Er ist nicht gruselig, er ist sehr hell, weil er in Schweden stattfindet, am Midsommar, wo wir wissen, die Sonne geht nicht unter, was halt für einen Horrorfilm, glaube ich, schon eher ungewöhnlich ist. Weil also ich finde ja auch die Paranormal Activity-Filme gruselig und ich weiß ganz genau, am Tag passiert da nichts. Da kann ich mich entspannt hinsetzen.
Ja.
Aber sobald es dunkel wird, sitze ich da halt angespannt und weiß nicht mehr, wann was passiert. Bei Midsommar ist das nicht so. Midsommar, finde ich, überschreitet super viele Grenzen in dem, was die Norm macht. Und es macht halt super viel mit dem. Also es ist so spannend. Und manchmal fragt man sich so, wirklich? Das haben die jetzt gerade, diese Grenze haben die wirklich überschritten.
Ja.
Und dabei ist es halt nicht trashig, sondern einfach so ja, spannend und es macht so viel mit meinen Gedanken und meinem Kopf und dass es halt schon wieder so gruselig ist, dass ich selbst Tage und Wochen danach noch darüber nachdenke und über den Film und den immer wieder gucken kann und mir denke, hab jetzt schon wieder was gefunden, was ich vorher nicht gesehen habe und es macht mir immer noch dieses mulmige Gefühl im Magen, das ist einfach so, uff,
ouch. Ich hab grad auch die ganze Zeit immer nachgedacht, so scary trifft's nicht so ganz, es ist mehr so unfassbar uncomfortable sein, so unbequem. So, eigentlich will man weg, aber eigentlich sind die auch alle so nett hier und irgendwie ist es ja auch irgendwie cool, oder? So, oder? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Also der ist wirklich einer, ich habe sehr lange Jahre felsenfest die Flagge hochgehalten, dass Horrorfilme seit 10 Jahren tot sind, weil halt Paranormal Activity einfach so eine Art von Horror eingeführt hat, der nichts mehr mit dem klassischen Horror zu tun hat. Aber das auf jeden Fall. Also da ist auch so ein Punkt, den würde ich auf jeden Fall unterstreichen, gerade weil der so unkonventionell ist. Aber er ist auch sehr artsy, er geht nicht so leicht von der Leber weg. Also,
nee.
Aber ist halt auch cool zum Committen auf jeden Fall.
Genau, und da auf die gleiche Ebene, also um dann noch den Film gleich mitzunennen, ist auch Hereditary.
Hab ich den gesehen?
Ich weiß gar nicht.
Ich glaube nicht.
Auch genau die gleiche Kerbe. Passiert nicht so super viel Gruseliges, aber was passiert, ist halt schon wirklich, das schlägt dir einfach in die Magengrube.
Ja.
Und du weißt ganz genau, ihr könnt danach schlafen gehen, ihr könnt danach, aber es ist halt einfach so dieses dieses Gefühl von
Ja, das passt eigentlich schon ganz gut. Also, ich, wie gesagt, das sind so Sachen, wo ich immer so denke, okay, Hereditary, okay, hier Annabelle, okay. Das sind immer so, für mich sind die sehr schnell in eine Kerbe gerutscht, so. Aber Hereditary habe ich jetzt schon häufiger gehört. Und ich glaube, den muss ich mir auch wirklich mal zu Gemüte führen. Der scheint wirklich gut zu sein. Ich habe die ganze Zeit noch überlegt, was ich denn noch mal hinzufügen könnte. Und vielleicht auch, um so ein bisschen die Genre-Definition noch mal aufzubrechen, würde ich, glaube ich, tatsächlich noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme of all time draufpacken, und zwar Shaun of the Dead. Relativ unkreativ, dein Stimmlage war gerade schon so Aber er ist ein vollwertiger Horrorfilm, meiner Meinung nach. Es passieren sehr blutige Sachen teilweise. Es sind sehr menschliche Katastrophensituationen. Und er ist dabei auch noch eine vollwertige Comedy. Und das vielleicht quasi, also es gibt legitime Momente in dem Film, wo ich denke, scheiße, wo ich ein richtig flaues Gefühl im Magen habe. Also alle, die den Film gesehen haben, wissen, glaube ich, ungefähr, was ich meine. Und trotzdem gibt es in demselben Film gleiche Szenen, wo ich mich kaputt lache. Und ich erzähle immer wieder ganz gern von dem einen Sommer, wo ich, glaube ich, noch in der Schule war oder so, wo ich Shaun of the Dead, ich glaube, 7 Mal in den Sommerferien geguckt habe und Hot Fuzz 14 Mal.
Wow.
Und ich hab nicht genug davon gekriegt. Ich fand es immer wieder geil, immer wieder was Neues zu. Und dann habe ich den da mal mit Audiokommentar geguckt und da mit Audiokommentar geguckt. Und dann habe ich eine Doku drüber geguckt und gemerkt, ach ja, stimmt, dieses Detail. Und dann gucke ich nochmal den Film, wollte eigentlich nur dieses Teil gucken, habe nochmal geguckt, ups. Und Shaun of the Dead, ja, passt auf jeden Fall, finde ich, ebenso auch in die Halloween-Sammlung oder in die Halloween-Filmauswahl da rein, vor allen Dingen, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Also,
ja, also ich finde, man sollte sie auf jeden Fall, die Cornetto-Trilogie kann man sich auf jeden Fall schon mal reinziehen.
Auch The World's End ist überraschend unterrepräsentiert in diesen Aufzählungen auch immer.
Ja, stimmt.
Es ist auch ein unfassbar guter Film.
Immer nur die beiden. Ja.
Aber was denkst du von dem Film? Du hast gerade so ein bisschen semi-reagiert.
Ja, also ich finde halt, er ist eher für mich eine Komödie. Und auch so ein bisschen, also ich habe den ganz gern geguckt, aber ich muss ihn jetzt nicht noch mal sehen unbedingt. Aber ich fand ihn witzig so. Aber es hat für mich jetzt nicht so wirklich was mit Halloween zu tun.
Okay.
Aber es passt schon.
Das ist eine legitime Meinung.
Ja, danke.
Falsch, aber legitim.
mein nächster Film wäre einer, der, ich glaube, rauskam, als ich so 16 war ungefähr. Und der hat mich so mit einem anderen Film, auf dem ich später auch noch zu sprechen komme, so ein bisschen in das Horrorfilm so mir so gezeigt, was ich gruselig finde. Und das war The Conjuring. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Ist bei mir auch in eine Schlucht gefallen, Paranormal Activity und den anderen Kram.
Also ich finde, The Conjuring lohnt sich wirklich und schlägt auch wieder in die Kerbe mit Geistern.
Ja,
und also ihr seht auf jeden Fall, ich hab eine
Angst vor dem Übernatürlichen.
Aber ich finde den wirklich gut gemacht und habe mir den, glaube ich, 2-3 Mal angeschaut und finde es halt einfach scary. Also wirklich gruselig.
Ja.
Für manche, also ich glaube, dass sicherlich viele meiner Freunde, vermutlich auch du, sagen würdest du, ja, aber das ist halt nichts. Jumpscares sind ja nicht gruselig.
Ja,
aber in dem Zusammenhang fand ich schon, weil es so eine gute Waage zwischen, ich wurde erschreckt und ich habe mir gedacht, was noch passiert und habe die Anspannung halt gehabt.
Ja, okay. Also wie gesagt, ich kann nicht viel zu den Film sagen, den ich nicht gesehen habe, aber Jumpscares haben auch Horrorfilme ruiniert, für ein gewisses Mal, weil jeder Film.
Ich finde, in einem gewissen Maß ist es okay.
Es kommt halt darauf an, wie er gemacht ist. Wenn er halt
einfach nur so ein lautes Geräusch ist plötzlich, dann ist es Quatsch natürlich. Aber wenn er gut gemacht ist, kann er schon.
Es ist halt das Ding, es muss Sinn machen einfach. Es kann nicht einfach. Du kannst nicht einfach Leute erschrecken mit einem Puff!
Ja.
Und das war's halt. Ne? Das ist halt lame. Sorry. Ja. Also kann man auch getrost auslassen. Was ich finde, was man nicht auslassen sollte in seiner Lehre als junger Horrorfilm-Enthusiast, ist der originale und ungeschnittene Texas Chainsaw Massacre.
Oh, okay. Ich dachte, du sagst was anderes. Ich dachte, du sagst The Grudge.
Ach so, der kommt später noch.
Sorry.
Aber tatsächlich, Texas Chainsaw Massacre ist so ein bisschen, der kriegt, glaube ich, immer so ein bisschen Flag, weil er immer so, ja, okay, ist so halt ein billig produzierter. Nee, nicht mal flashy, überhaupt nicht. Also es gibt eine von Michael Bay, Remake, genau, ja. Ich die ganzen Re-Wörter heutzutage. Und der ist scheiße, der guckt euch den nicht an. Genauso wie nicht wie die geschnittene Version, weil die macht halt überhaupt keinen Sinn. Die Story ist halt quasi, Es ist sehr hippie-mäßig, ist glaube ich auch 80er Jahre oder so.
Mhm.
Und quasi ja, eine Gruppierung von Hippies fährt mit ihrem Van herum und landet dann ganz stumpf in so einem an so einem verlassenen oder vermeintlich verlassenen Haus.
Klasse.
Und da ist halt eben Leatherface, eine Horrorgestalt, die man vielleicht popkulturell auch schon kennt.
Mhm.
Und was du diesen Film halt einfach ansiehst, ist, dass aufgrund des geringen Budgets, die keine Arbeitssicherheit hatten und dementsprechend tatsächlich wenige Zentimeter über dem Kopf von demjenigen, der wegläuft, die laufende Kettensäge von dem Schauspieler, es ist so scary. Also es ist schon wirklich uncomfortable und es gibt so viele andere Szenen, die ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen möchte, aber der in ungeschnittener Version, guckt euch den mal wirklich einfach nur aus Lehrgründen quasi an, weil das ist halt ein Horror auf einer ganz anderen Sache. Und es spielt halt, glaube ich, auch mitten in Texas, so im Hochsommer haben die es gedreht. Und der Typ Leatherface, also der ich sag mal, Main Antagonist quasi, der hatte ja dann dementsprechend auch diese Maske auf und auch seine ganze Aufmachung und konnte die halt auch in den Pausen noch nicht abnehmen und hat dementsprechend übel gerochen, was darin resultiert hat, dass die anderen Schauspieler nicht in seiner Nähe sein wollten. Mhm. Also diese ganze Production drumherum füttert diese Thematik so sehr und macht es irgendwie noch du. Also ich habe das Gefühl, ich kann teilweise den Schauspielern ansehen, dass sie diese andere Person jetzt gerade wirklich verabscheuen, das halt nicht nur spielen.
Mhm.
Und es ist halt wirklich was, wo du ja, dass man, wie ich finde, mal gesehen haben muss.
Ja, ja, krass, ja. Nee, habe ich auch noch nie gesehen. Das sind halt diese Filme, wo ich mir denke,
ja, man muss denen mal eine Chance geben. Ja, das stimmt, also
muss man wirklich eigentlich. Ich weiß, dass du auf jeden Fall meinem nächsten Film keine Chance gegeben hast, weil du findest ihn, glaube ich, ziemlich scheiße. Das ist Insidious. Und der schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie The Conjuring.
Ja.
Und ich finde den einfach die Thematik, also ich habe, glaube ich, nur den zweiten Teil noch gesehen, danach die Prequels nicht mehr. Nee, die Sequels meine ich.
Gibt's gewiss auch Prequels mittlerweile.
Sicherlich. Aber
Tokyo Drift.
Ich fand die Thematik mega cool. Auch wieder übernatürlich.
Natürlich.
Nein, übernatürlich.
Boah, da fällt mir übrigens ganz kurz Zeitnot, ist ein sehr lustiger Gag gewesen, wo es um die Schufa ging bei Herr Böhmermann in der Sendung.
Mhm.
Und er hat den Gag gemacht, dass die Schufa hat laut eigenen Angaben irgendwie von fast 60 Millionen natürlichen Personen quasi Dateneinträge. Und dann hat er den Gag gemacht von 60 Millionen natürlichen Personen, natürlich zwei übernatürlichen Personen, dann waren die Ehrlich Brothers da.
Wow. Jetzt
muss ich kurz lachen. Aber bitte, weiter.
Ja, genau, Insidious. Ist halt für mich auch so den habe ich auch in meinen Teenager-Jahren, ich als gestandene junge Frau, habe ich in meinen Teenager-Jahren geschaut.
Ja.
Was wolltest du sagen?
Ne? Als zertifizierte junge Frau.
Zertifizierte junge Frau. Und hat mich einfach auch, also ich glaube, ihr wisst, welchen Jumpscare ich meine.
Mm.
Und der hat, ich war kurz aus meinem Körper, als das passiert ist. Und es hat Todesangst, wirklich. Also ganz furchtbar. Aber wenn ihr euch erschrecken wollt, kann ich euch wirklich Insidious ans Herz legen. Und ich finde die Story eigentlich auch ganz cool.
Hm.
Also nicht ganz so billig.
Ja, es ist halt, glaube ich, ähnlich.
Evil Dead oder so.
Oh ja, Evil Dead. Das ist tatsächlich eine Evil Dead-Trilogie. Nicht, dass ich jetzt noch mal einen weiteren Eintrag in die Liste machen wollte. Tatsächlich die Evil Dead-Trilogie, die originale Evil Dead-Trilogie, Hammer.
Ja, auch aber grade, ich meinte gerade, das Remake ist halt super scheiße.
Ich weiß es gar nicht mehr.
Die Originaltrilogie ist nice, aber
ich weiß gar nicht mehr. Ich fand den, glaube ich, gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
Wie aus dem Remake mich aus dieser Falltür diese Frau mit diesen gelben Augen anguckt. Boah, finde ich.
Ja, ach, keine Ahnung, so Rapid-Fire-mäßig fallen mir jetzt natürlich noch viele Sachen ein. Auch ein bisschen neuer ist Cabin in the Woods.
Mm, den habe ich noch nicht gesehen. Denn da habe ich tatsächlich auch schon viel von Schröckert und hier von Rocket Beans, also Kino Plus, habe ich auch schon viel gehört, weil der soll, natürlich, der Titel ist jetzt nicht so super, aber er soll besser sein als der Titel.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sonst, ich muss auch wieder eine Lanze brechen für Saw 1 und 2. Das ist meiner Meinung nach der Höhepunkt der gesamten Serie. Also ihr könnt danach gepflegt aufhören. Aber guckt euch den ersten ein, um die Thematik zu verstehen. Ja. Und den zweiten, um dann den besten Saw-Teil zu sehen.
Ich finde, bei Saw kannst du auch so ein bisschen, wie heißt es nochmal mit den Baumstämmen?
Final Destination.
Final Destination kannst du auch so ein bisschen mit reintun.
Weil ja, das stimmt.
Ist ein bisschen lustig, ist ein bisschen, also scary, nicht wirklich, aber schon ein bisschen trashy.
Es kommt drauf an, also die allgemeine Rezeption über gerade die letzten Saw-Filme ist natürlich schon mehr so Final Destination-mäßig, aber Final Destination ist halt schon von der Grund, also da ist der erste Film schon, ist ein bisschen lächerlich. Also das ist halt das Ding. Mhm. Ich weiß noch, welcher
Flugzeug ist das, ne? Oder? Der Flugzeugabsturz?
Ja, genau. Am Anfang meine ich. Oder vielleicht schmeiße ich auch gerade durcheinander. Aber egal, auf jeden Fall gibt es einen Final Destination Film. Ich glaube, das war der erste, der auch in 3D irgendwie reinkam. Oh, also nachdem diese neue Dinge. Und das Ding ist halt, nicht nur endet er mit einer Best-of-Montage von anderen Final Destination-Filmen in 3D, sondern ich glaube, es ist der zweite oder dritte Tod, wo du, wo glaube ich 15 Todesfallen quasi vom Kameraschwenks begleitet und dramatischer Musik gemacht und du denkst so, ja okay, dann wird sie darauf treten und dann da ausrutschen und mit dem Kopf da anschlagen und dann sterben oder sie geht über auf den Balken und er hängt sich irgendwie an dem Seil und dann stirbt sie. Aber in einer völlig anderen, denkst du, mein Gott, damit habe ich aber nicht gerechnet.
Wow.
Und es ist halt, die wissen schon ganz genau, wie sie quasi, also mit welcher Erwartungshaltung Leute an die Filme rangehen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es mit den ganz neuen Saw-Filmen ist und so weiter, aber zumindest die ersten beiden nehmen sich ja noch ernst. Mhm. Und die haben auch noch eine interne Logik, der ich folgen würde und wo ich sagen kann, okay, das ist schon eine coole Angelegenheit. Also Jigsaw funktioniert, die Fallen funktionieren mit einer Ausnahme am Anfang des ersten Teils, aber das ist jetzt quasi ein Nitpicking-Gespräch, mhm. Also ein bisschen nischenmäßig. Können wir dann vielleicht danach mal, wenn wir eine Saw-Sonderfolge machen, können wir da auch darauf eingehen, warum der nicht funktioniert für mich. Aber man braucht den halt für den Kontext einfach, für den zweiten Teil. Und auch so viele unangenehme Szenen, die Badewanne voller Spritzen und so weiter.
Nicht spoilern.
Ich wollte es nicht spoilern. Okay. Das ist schon richtig. Aber trotzdem, auf jeden Fall, guckt euch die an. Und ich glaube, wir könnten jetzt ewig so weitermachen. Aber
ja, vermutlich.
Tatsächlich eine Thematik, die ich noch aufgreifen würde, die haben wir ganz am Anfang kurz erwähnt, und zwar, wie sieht's denn mit anderen Medien aus? Wir haben kurz gesagt, die klassischen Bücher, Nosferatu, mhm. Frankensteins Monster, was ja. Du guckst, liest oder spielst du denn sonst noch gerne?
In dem Horrorgenre eigentlich nichts. Weil mir ist teilweise schon, ich spiele momentan Tomb Raider auf dem PC.
Das ist so unterhaltsam, die dabei zu gucken.
Und ich finde es so gruselig. Ich finde auch die Harry Potter-Spiele gruselig. Weil sobald ich unter Druck gesetzt werde, ja. Irgendwas schnell zu machen, kriege ich es nicht hin und sterbe. da kann ich auch üben, wie ich will. Aber horrormäßig lesen tue ich tatsächlich auch nicht. Ich habe mal ein Fitzek-Buch angefangen, weil das der Lieblingsautor von meiner Mutter ist. Muss ich sagen, also da bin ich doch eher der, junge Literatur, also so ein bisschen Teenage-Drama,
ach so, ja.
Love-Story.
Ja.
Und
Bücher für junge Erwachsene.
Ja, genau. Und klassische Bücher lese ich viel. Also so, das wird das intellektuell an. Ich lese viel klassische genau. Bücher. Aber tatsächlich, weil ich finde, irgendwie dadurch, dass ich auch ein Teil Literatur studiert habe, will ich halt irgendwie so diese Klassiker auch reinholen. Weil ich habe zum Beispiel nicht damals im Deutsch-LK Kafka gelesen beispielsweise. Und das
Kafka,
genau, und das würde ich halt super gern nachholen. Es gibt so viele Klassiker, die einen Grund haben, dass sie Klassiker sind. Auch nur mal auf die Filme zurückzukommen kurz. Klassiker wie Psycho sind natürlich auch Horrorfilme, die halt das Genre so ein bisschen. Ich weiß noch, dass ich habe meine Bachelorarbeit einen Teil über Psycho geschrieben. Und dann habe ich den mit meiner Mutter zusammen geguckt und sie hatte den noch nie vorher gesehen. Und dann meinte ich so, was? Oh mein Gott, das ist Psycho noch nicht gesehen. Das ist ein Filmklassiker. Und sie so, aber was macht ihn zum Klassiker? Ist eine gute Frage. Aber er hat halt dieses Genre und diese und wie dieser Film ist, einfach neu gemacht.
Und er hat vor allem sehr viel getan für darauf folgende Filme.
Ja, meine ich ja, dass er quasi Sachen etabliert hat.
Ja.
Und dass man den halt einfach in der Medienbranche oder im Filmbereich halt einfach kennt und auch weiß, warum.
Das ist ja auch eine interessante Frage, ab wann ist ein Teil ein Klassiker?
Also ja, genau.
Auch sehr viel
was macht den zum Klassiker?
Ja, ich meine, wir haben die Diskussion auch sehr häufig bei uns im Freundeskreis, weil du sage und schreibe 2 Jahre jünger bist als wir.
Ja.
Und das macht schon anscheinend einen sehr großen Unterschied.
Tatsächlich einen Unterschied.
Was die Wahrnehmung von manchen Filmen angeht oder von generell von Medien, wo man denkt so, was, das kennst du nicht? Und dann so, ja, ich bin jünger, also das sind eigentlich nur 2 Jahre. Aber das kannst du halt schon manchmal ausmachen. Ne? Ja. Also es ist schon eine interessante Frage auch.
Ich finde auch super oft, dass Geschwister da viel mit zu tun haben. Also hätte ich jetzt beispielsweise einen älteren Bruder, der in eurem Alter in Anführungsstrich ist, dann würde ich das alles kennen.
Klar.
Oder zum Beispiel Noelle hat 2 jüngere Schwestern, die in meinem Alter sind und der kennt auch alles, was ich kenne. So, also ne, das je nachdem,
das
womit
stimmt,
du halt dann
schon.
Konsumierst.
Ich fand auch nur die Frage ganz interessant, müssen wir uns mal für eine zukünftige Folge merken. Aber tatsächlich noch eine Sache, die ich sagen wollte, in Bezug auf Literatur, auf jeden Fall Kafka, definitiv. Also das ist so, Kafka ist so ein bisschen der Stephen King,
Aber findest
fuck, du. Fuck! Ich hatte eben noch. Wer hat denn nochmal Shining gemacht? Welcher Steven Regisseur?
Achso. Oh, ich bin so schlecht mit Regisseuren.
Ja, fuck, wir sind gerade so schlecht.
Soll ich es kurz googeln?
Ja, bitte. Auf jeden Fall, das ist eher quasi für die Literatur. Und ich liebe diesen abgefuckten Stil einfach. Dass du halt auch, dass so Sachen so super surreal sind. Und dementsprechend, ich war sehr dankbar, dass wir es damals im.
Wir sind so schlecht.
Jetzt kommt's.
Stanley Kubrick.
Ja, natürlich. Stanley Kubrick. Oh Gott. Wir sind auch so dermaßen unvorbereitet. Egal. Auf jeden Fall, Stanley Kubrick der Literatur so ein bisschen. Und auch diese Filme kann man gerne sagen, The Shining.
Psycho, Shining, genau. Ja, genau.
Oder auch zum Beispiel, wenn wir bei Stephen King Literatur Verfilmungen bleiben, S, nicht der neue, der alte,
der die TV-Verfilmung. Der neue ist so schlecht, aber der alte ist besser.
Ja, bei den neuen würde ich tatsächlich ausschließlich den ersten sagen.
Ja.
Der zweite ist schon ziemlich, ziemlich crappy. Ja.
Aber wenn ihr auch so Horror-Literatur, dann wie du auch sagst, Stephen King, finde ich wirklich
ja.
gut. Wenn ihr eher auf dieses, was du, glaube ich, eher magst, so dieses Mensch-on-Mensch-Horror. Mhm. Weil ich glaube, Stephen King ist.
Klingt wie so ein schlechter Porno.
Ja. Nein, aber Stephen King ist halt eher so auf der übernatürlichen ja. Ebene. Und ich glaube, wenn du so das Schlimmste ist, was passieren kann, ist der Mensch, dann ist ja. Sebastian Fitzek dein Go-To, weil er halt mehr.
Ich habe ein Fitzek-Buch mal gelesen, ich habe den Titel vergessen.
Ja, aber der hat viel mit Mord, was Grenzen überschreitet, ja, glaube ich, ist auch so ein Ding.
Sonst, als was mir noch einfällt als Serie, immer gern zu empfehlen, leichte Horror-Elemente, auch super surreales Twin Peaks.
Mhm.
Absoluter Supernatural. Klassiker.
So ein bisschen.
Ich muss aber bei Supernatural kurz an diese CSI Miami-Schiene von TV-Dokus denken, weil die immer auch in einem selben Sendeslot irgendwie waren.
Was mich bei Supernatural mega gestört hat, dass die immer so Sachen gefragt haben, um es dem Zuschauer zu erklären. Immer so, hey, was ist denn das für eine Dämonenart?
Ja.
Gut, dass du mich fragst.
Das ist immer so Keywordgeber.
Ja, genau. Gut, dass du fragst. Zufälligerweise weiß ich den ganzen Wikipedia-Eintrag über diese Art von Dämonen. Und ich werde sie jetzt auch mal kurz runterrattern, obwohl du mein Bruder bist, der seit Jahren mit mir Dämonen fängt.
Ja, natürlich. Ich find's auch immer noch unterhaltsam, wie sie es bei Zurück in die Zukunft 2 geklärt haben, dass quasi Marty es nicht verstanden hat und die Original nicht sagen, das können wir im Dialog klären, nein, wir haben jetzt einfach Doc Brown, nimmt sich eine Tafel oder so, hier, das ist die Zeitlinie, wo wir hier sind. Hier unterbricht sich das und wir sind jetzt quasi hier, aber wir müssen an diesen Punkt hingehen, so dass sie halt wirklich, ich find's schön, dass diese Thematik zu erklären, sie sich so viel Mühe gemacht haben, dass sie das halt auf eine Tafel, also wirklich den Lehrer an die Tafel stellen, so übrigens, da, so funktioniert das Medium jetzt, was ihr gucken werdet.
Mhm.
Das fand ich sehr witzig.
Ja. Aber wenn wir jetzt mal beim Thema Medien sind, dann können wir ja vielleicht auch nochmal auf unser Medium zurückkommen, oder?
Ich würde noch kurz zu Spielen was sagen.
Okay.
Deadly Premonition auf jeden Fall, Dead Space, immer geil für Horrorgeschichten. Ich finde auch in Videospielen funktionieren Jumpscares besser.
Weil ja, auf jeden
aktiv
Fall.
Aktiv dich vorbewegen musst und selbst wenn du weißt, dass es ein Jumpscare geht, wenn es ein Jumpscare geben wird, kommst du nicht unweg, das weiter durchzugehen. Eine Sache, die ich auch gespielt habe, es gibt unfassbar geile Indie-Horror-Sachen. Es gibt Decay, eine vierteilige Serie, die so Graphic-Novel-mäßig funktioniert. Cat Lady ist unfassbar krass mit der Thematik und unfassbar weird einfach formuliert, hat auch, wie ich finde, ist einfach eine sehr, sehr wichtige und richtige Thematik. Limbo passt da super zu, ist auch ein Indie-Titel, auch mit sehr, sehr kruden Tonen teilweise. Und davon ist auch noch Inside von den Machern.
Okay, so viele Spiele kann kein Mensch an einem Abend spielen an Halloween.
Nein, aber einfach nur, weil es sind so viele Sachen, die ich mal kurz noch droppen will, weil die halt alle verdient haben, auch nochmal irgendwo genannt zu werden.
Es gibt sicherlich auch noch super viele Filme, die wir jetzt nicht genannt haben.
Ja,
aber das sind
klar.
Viele Klassiker und die, vielleicht sollten wir wirklich mal so einen Klassiker-Horrorfilmabend machen.
Oh ja, das können wir aber unabhängig von Halloween machen. In Vorbereitung auf Halloween vielleicht.
Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, welche Filme wir in der Videothek finden werden. Wir können natürlich auch mal ein kleines Update geben in der nächsten Folge.
Definitiv.
Aber jetzt kommen wir mal zu unserem Medium. Denn der werte Herr Robin hat es geschafft, die nächste Seite des Kapitels von unserem neuen Buch zu verfassen. Und dazu kommen wir jetzt. Das ist Robin und Mandys neue Rubrik. Insert Title hier.
So ein schlechter Intro-Song.
Das ist so gemein. Okay, möchtest du noch was dazu sagen oder soll ich einfach anfangen?
Ich würde sagen, Nee, lies das mal vor. Wir können ja vielleicht okay. danach ein bisschen diskutieren.
Also wir
diskutieren.
Wissen ganz genau, wir sind jetzt gerade, Sophie ist gerade in Manhattan und ist da jetzt gerade angekommen, hat ihre Mutter angerufen und ja.
Ich hoffe, es hat sich im Vergleich zu meinem letzten Kapitel nicht so viele Rechtschreibfehler und Logikfehler etabliert.
Das ist bei mir aber auch immer so,
weil man wo irgendwelche Charaktere, die eigentlich weiblich sind, männlich aufgeführt werden und so ein Shit.
Okay, ich fange an.
Ja.
Ist es hier?
Ja.
Okay.
Vielleicht noch kurz zum Kontext, weil dein letzter Ansatzpunkt von deinem Kapitel war, dass du Sam, Sophies eigentlichen Ehemann, hättest schreiben wollen. Und
genau,
da setze ich jetzt an.
War nicht schuld, dass sie weggelaufen ist. Okay. Ich beginne zu tippen. Hallo Sam, alles gut bei dir? Was geht so? Ich lösche die Nachricht. Was zum Teufel, ich kann jetzt nicht einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Ich setze nochmal an. Es tut mir leid, aber ich konnte nicht anders. Du bist wirklich sehr toll und wirst auch ohne Probleme. Wieder lösche ich alles. Zu sehr, es gibt noch viele Fische, mehrmäßig. Ich blicke ins Leere und dann ohne zu merken auf Finn. Alles gut? Fragt er, als könnte er Gedanken lesen. Nachdem ich ihm mein Dilemma des Schreibens erklärt habe, fangen wir gemeinsam an zu texten. Ich glaube, du solltest mit einer Entschuldigung anfangen, sagt Finn nachdenklich. Aber nicht so unterwürfig. Ich meine, du bereust es ja nicht. Das tust du doch nicht, oder? Nee, was? Nein. Meinst du, Witze sind angebracht? Geschmackvoll schon, sagt Finn und reibt sich das Kinn. Also in deinem Fall eher nicht. Ey, sage ich laut. Du bist jetzt auch nicht wirklich der King of Comedy. Wie bitte? Du musst ständig über meine Sprüche lachen. Aber auch nur, weil sie so dumm sind, du Idiot. Wir fangen an zu lachen und vergessen bei dem ganzen Herumgeschwelge in vergangenen Gags und obskuren Szenen unseres gemeinsamen Lebens überhaupt etwas abzuschicken. Hungrig ziehen wir in einem Taxi mit einem Gott sei Dank weniger kommunikativen Fahrer als William los. Irgendwo wird's ja wohl eine geile Pizza in Manhattan geben, oder? Hatte Finn gemeint. Ich habe schon lange nicht mehr Bauchschmerzen vor Lachen gehabt. Das tat mir richtig gut. Bei dem ganzen Spaß hätte man fast nicht nachgedacht, dass ich nur eine Handvoll Stunden jemanden vermutlich todtraurig hinterlassen habe. Ist das noch fair? Gut gelaunt landen wir in einer kleinen Pizzeria an der Ecke eines alten Hochhauses. Nach Ihnen, Madam. Und Finn hält mir die Tür offen. Vollidiot, sage ich mit einem Kopfschütteln. Aber wenn ich dieses breite, dumme und gleichzeitig sympathische Grinsen sehe, muss ich einfach lachen. Relativ schnell bekommen wir einen Platz zugewiesen und Speisekarten in die Hand gedrückt. Ich glaube, ich nehme die Pizza Napoli con Coppi. Danke dafür. Ist für dich auch was. Pass auf! Ein Lieferwagen durchbricht die Haustür und mit sich die Hauswand. Wie in Zeitlupe sehe ich die Wand zusammenbrechen. Eine Hand, es muss wohl die von Finn gewesen sein, reißt mich vom Stuhl unter den Tisch. Ein Schrei aus der Küche lässt alles dumpf wirken. Um mich herum wird es dunkel.
Ba-da-da.
Du willst auch einfach nur die Welt brennen.
Nein, sehen, wir brauchen Konfliktpunkte.
Okay.
Es kann ja nicht einfach, also ich habe schon mich sehr zusammenreißen müssen, nicht die ersten Kapitel so. Und dann zückte er das Messer und stach auf. Nein, also das Ding ist halt, ich habe wirklich ein bisschen gestruggelt mit dem Text, weil mein eigentlicher Plan, daraus so eine leichte Mordstory zu geben, wo es so ein Katz-und-Maus-Spiel gibt über, wer hat jetzt eigentlich wen umgebracht und jemand versucht, seine Unschuld zu bewerten, komplett aus dem Fenster geworfen wurde von deinem letzten Kapitel. Und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt aber trotzig zu sagen, so, ach ja, jetzt hatte ich kurz Amnesie und um den Typen in den Nachrichten war doch mein Ehemann, habe ich dann gedacht, okay, ich versuche erstmal so gute Laune zu machen und dann halt, es ist keiner nachweislich verletzt zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Das kann man auf jeden Fall mal so sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, wo jetzt was passieren könnte.
Mhm. Und falls ihr wissen wollt, wie das weitergeht und was mit Sophie und Finn in dem Café oder Restaurant passiert ist und ob es Verletzte gibt, könnt ihr natürlich in der nächsten Folge The Irrelevance rausfinden, wenn ich wieder meine Seite schreibe.
Ja, und die Seite beginnt, oh, das ist aber ganz schön lame. Und Finn schließt das Handy mit dem Film.
Ja. Falls ihr noch nicht genug von unseren zärtlichen kleinen Stimmen habt, könnt ihr nächste Woche nochmal bei Radio Ravenclaw reinschalten. Da fangen wir langsam an, uns Richtung Hogwarts im zweiten Buch zu bewegen. Ja, und ansonsten hoffen wir, wir habt ein tolles Halloween, weil ihr habt ja jetzt ordentlich was zu tun mit den Filmen.
Mhm.
Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge von The Irrelevance.
Haut rein, bis dann.
Ciao.
Ciao.